Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und das ist heute wieder eine Highlight-Ausgabe. Du weißt, wir haben auf YouTube in den letzten Jahren hunderte von Videos veröffentlicht und in diesen Videos sind echte Perlen dabei. Und wenn du dieses Format Podcast genauso liebst wie ich, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-YouTube-Video mit in die Shownotes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch nochmal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Hinter mir siehst du einen kurzfristigen Chart der Credit Suisse. Die Credit Suisse, eine der größten Banken der Welt. Und diese Bank hat innerhalb von wenigen Tagen ein paar Milliarden Dollar Verlust eingefahren. So wie ihr ging es unter anderem auch Nomura oder auch Goldman Sachs. Warum das passiert ist und was du da als privater Händler daraus lernen kannst und warum du als privater Händler viel, viel besser als die Profis sein kannst, darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Ihr kennt ja diesen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ähnelt sich. Und das, was in den letzten Tagen passiert ist, das erinnert mich doch sehr, sehr stark an eine Geschichte, die ich hier schon mal im Kanal mit euch geteilt habe. Ich habe euch nämlich mal ein Buch vorgestellt und in diesem Buch ging es um den Hedgefonds LTCM, Long Term Capital Management. Das war Ende der 90er Jahre und dieser Hedgefonds, das sagen heute, heißt eigentlich Hedgefonds, Hedgefonds, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich sage immer Hedgefonds, aber wenn es Fonds heißt, ist es auch okay. Also, und dieser LTCM, der war ja damals von einigen, unter anderem mit einigen Professoren, die auch den Nobelpreis unter anderem gewonnen hatten, im Aufsichtsrat zusammengestellt worden. Und der Chefhändler John Merriwether, der hat diesen Anlagevehikel ja damals aufgesetzt und die hatten ein paar Jahre lang spektakuläre Erfolge. Was haben die gemacht? Die haben mathematische Modelle verwendet. Die haben ihnen eine ziemlich konstante Rendite gebracht. Die war jetzt nicht riesengroß, aber sehr, sehr konstant. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben das Ganze extrem gehebelt. Und damit haben sie fantastische Renditen eingefahren. Aber es kam natürlich so, wie es kommen musste. Irgendwann haben diese Modelle versagt, beziehungsweise der Markt hat sich nicht an die Modelle gehalten. Ne? Sowas. Und dann ist das Ganze zusammengebrochen. Und noch heute sagt man, hätte man damals vielleicht, ich glaube 96 war das oder 97, hätte man damals diesen LTCM-Fonds nicht gerettet, dann wäre es vielleicht niemals dazu gekommen, was dann später in der Finanzkrise war oder was wir heute noch haben, nämlich dieses too big to fail, also zu groß, um fallen gelassen zu werden. Aber okay, Spekulationen sind immer das eine. So, was ist das Spannende an dieser Geschichte? John Merriwether, hab schon erzählt, der Gründer dieses Fonds, der war vorher bei Salomon Brothers und hat da schon mal ja ziemlich daneben gegriffen. Ne? Nichtsdestotrotz, er hatte einen exzellenten Ruf, hat dann diesen LTCM-Fonds aufgesetzt, hat damit Milliarden eingeworben mit seinem Team. Und nachdem der dann pleite gegangen war und Anleger wirklich Milliarden verloren haben, ne, vor allem institutionelle Anleger, hätte man ja denken können, na, der ist irgendwie weg. Aber nein, ein paar Jahre später hat er genau das Gleiche nochmal gemacht und die Anleger haben ihn wieder mit Geld überschüttet. Und es ist genau wieder das Gleiche passiert, nämlich in der Finanzkrise 2008 hat es auch dann sein neues Baby wieder zerrissen. Jetzt könnte man ja denken, okay, Anleger werden irgendwann mal aus solchen Dingen klug, sie lernen aus Fehlern und kürzlich hat es mal jemand in einen Kommentar geschrieben, das Beste ist ja nicht nur aus eigenen Fehlern zu lernen, sondern sogar aus Fehlern von anderen, sollte man meinen. Aber jetzt hat sich gerade wieder was abgespielt, was quasi wie eine Kopie des damaligen Vorgangs ist. Nämlich, es gab, muss man sagen, eine Firma, die hieß Archegos, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Archegos Capital Management, und deren Chef war Herr Billy Wang. Er ist sehr bekannt gewesen in Händlerkreisen, weil der gehörte früher zu Tiger Management. Tiger Management, das war ein ganz, ganz berühmter Fondsmanager, der vor ungefähr vor 20 Jahren aufgehört hat. Und in der Zeit, Robertson hieß der, als er noch seinen Hedgefonds leitete, war das einer der lukrativsten Hedgefonds viele, viele Jahre lang. Der hat übrigens dann mal aufgehört, als es noch gut lief, hat sich dann einfach aufs alte Teil zurückgezogen und viele seiner damaligen Mitarbeiter haben dann eigene Hedgefonds gegründet und sind damit sehr, sehr erfolgreich geworden. So, Mr. Billy Wong dagegen, der war auch sehr, sehr erfolgreich, hat sehr, sehr gut performt, hat sehr viel Geld verdient, ja, bis eines Tages dann mal herauskam, naja, das beruhte auch sehr viel auf Insiderhandel und ein bisschen unsauberen Geschäften. Das war im Jahr 2012 und da wurde er verurteilt. Er wurde zum Beispiel von der Börse in Hongkong lebenslang gesperrt. Er musste in New York eine Strafe von 44 Millionen Dollar bezahlen. Also 44 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Da könnte man ja meinen, okay, wem sowas passiert. Also eine Börse sperrt dich, du bist kurz vorm Gefängnis, du musst 44 Millionen Dollar Strafe zahlen. Du vernichtest auch dadurch natürlich viel Geld deiner Anleger. Könnt ihr man ja meinen, dieser Mann ist weg vom Fenster? Natürlich nicht, denn ein paar Jahre später hat er einen neuen Fund gegründet, allerdings als Family Office, eben die besagte Archegos Capital Management. Und was hat er da gemacht? Er hat da wieder sehr, sehr erfolgreich Aktien gehandelt, und zwar Aktien aus den USA und aus China. Und das hat er aber so gemacht, dass er sich klassischerweise von den Banken viel Geld geliehen hat. Also man sagt, er wäre mit Hebel 5 unterwegs gewesen. Hebel 5 ist jetzt gar nicht so viel, LTCM, die hatten Hebel 100. Aber nichtsdestotrotz, er war mit Hebel 5 unterwegs. Und kürzlich ist das aber geplatzt. Und das heißt also, es gab ganz, ganz viele Banken, die plötzlich ganz, ganz schnell Aktien verkaufen mussten. So hat beispielsweise Goldman an einem Tag für über 10 Milliarden Aktien verkauft, um ihre Verluste da so einigermaßen auszugleichen. Und die Bank Nomura oder auch Credit Suisse, die haben innerhalb von wenigen Tagen Milliardenverluste angehäuft. Credit Suisse, habe ich jetzt so gehört, der ganze Jahresgewinn ist weg. Nomura auch mal, der Gewinn von einem halben Jahr ist weg durch so eine Aktion. Und wenn wir uns mal einzelne Aktien anschauen, die da gehandelt wurden, zum Beispiel die Viacom CBS, die hat über 50% in wenigen Tagen verloren. Eine andere Aktie war die Discovery, auch glaub 55%, auch hier mal ein Chart dazu, aber auch sowas wie Spotify, Baidu, Tencent, also alles Aktien, die am Anfang sehr, sehr gut gelaufen sind. Ne? Ihr wisst, ich habe also zurzeit sprechen wir viel über solche Aktien, die dann runterfallen und die dann eben spektakulär innerhalb weniger Tage kollabiert sind, weil 50% in 2-3 Tagen, ja, was soll man anders sagen? Das ist natürlich ein Kollabieren. Goldman war natürlich wieder mit dabei, Deutsche Bank war mit dabei, also die üblichen Verdächtigen. Jetzt fragen wir uns mal, warum machen die denn das? Also zum Beispiel bei Goldman Sachs war Billy Wong bis 2018 auf der internen schwarzen Liste. Die Bank hat gesagt, wir machen mit dem keine Geschäfte. Es ist einfach zu gefährlich, mit dem Geschäfte zu machen. Das geht irgendwann mal schief. Und irgendwann hat man sich dann doch entschieden, hat gesagt, nee, wir machen mit ihm Geschäfte, lasst uns mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ihm was leihen, das wird schon gut gehen. Am Ende, Goldman ist ja ziemlich clever, vielleicht ist es bei denen gut gegangen, aber bei vielen anderen eben nicht. Und jetzt kann man sich wirklich mal fragen, warum machen das die Instis? Also warum gibt man einem gerichtlich verurteilten Betrüger, jemand, der viel Geld für Anleger verloren hat, jemand, der von einer Börse lebenslang gesperrt wurde, warum gibt man dem nochmal Geld und riskiert ja damit auch, dass man wieder sehr, sehr viel Geld verdient. Und das ist der Punkt, der professionelle Anleger, und professionell meine ich jetzt institutionelle Anleger, ne? Also Institutionen wie Investmentbanken, Hedgefonds, selbst Pensionskassen und so weiter, worin sich diese Profis extrem von dir unterscheiden, aber sehr zu deinem Vorteil. Das heißt also, wenn du begreifst, warum die manche Dinge machen, und genau das nicht machst, kannst du extrem erfolgreich an der Börse sein. Du musst bloß ein paar Grundprinzipien beachten. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, nämlich, was diese ganzen institutionellen Anleger haben. Sie haben unglaublichen Druck. Sie haben einen unglaublichen Druck, und zwar von ganz vielen Seiten. Wenn wir uns mal so eine Bank anschauen, dann hat die natürlich heutzutage Druck von der Zinsseite her. Früher war Bankgeschäft noch einfach. Also du hast ja ganz einfach kurzfristig Geld geliehen, du hast es langfristig verliehen und mit dieser Zinsdifferenz konntest du hervorragend leben. Das Einzige, was du brauchst eben Zinsen. So, es gibt quasi keine Zinsen mehr. Ne? Selbst in Amerika, wo die Zinsen jetzt ein wenig angestiegen sind, sind die Zinsen so gering, dass sich dieses Geschäft kaum noch rechnet. Ne? Also das ist kein allzu großer, nicht allzu viel, was da rauszuholen ist, das ist weg. Ne? So, das heißt, das ist Druck von der Seite. Dann, es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz. Das heißt, die nehmen sich alle die Geschäfte untereinander weg. Ne? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Großanleger, die sind nicht dafür da, dir und mir mein Geld wegzunehmen, sondern die wollen sich untereinander das Geld wegnehmen. Das heißt, die haben unheimlichen Druck, die haben Konkurrenz, die haben straffe Regulierung, gerade in Europa beispielsweise auch. In Europa sagt man sogar eine zu hohe Regulierung. Ich bin jetzt aber kein Bankexperte. Und viele Banken befinden sich im Überlebenskampf. Das heißt, das macht den unglaublichen Druck. Und die haben natürlich auch Performance-Druck. Kommen wir gleich nochmal mit dazu. Aber die haben unglaublichen Druck. Und weil sie diesen Druck haben, schauen sie natürlich immer, ich muss doch noch ein Geschäft machen, ich muss das machen. Und ich muss es einfach machen. Ne? Das heißt, die werden gezwungen, regelrecht von diesem Druck, den sie da haben, Geschäfte zu tätigen, die sie vielleicht mit gesundem Menschenverstand nicht tätigen würden. Jetzt kommst du ins Spiel, nämlich diesen Druck hast du nicht. Der Einzige, der auf dich Druck ausübt, das bist du selbst. Aber du hast keine Konkurrenz, weil es ist ja nur dein eigenes Depot. Du hast doch keine Probleme mit dem Zins. Also, dass du sagst, weil Zinsen war noch nie dein Geschäft als privater Geldanleger. So klar, vielleicht vor 20 Jahren, als du noch für 8% anlegen konntest. Aber Zinsen, du verdienst ja nicht mit dem Verleihen von Geld deine Brötchen. Und deswegen hast du das auch nicht. Regulierung geht auch noch. Ne? Du musst kein Compliance, du musst kein Heer von Compliance-Angestellten durchschleppen und so weiter. Du musst nicht 1000 Rechtsanwälte beschäftigen, damit du überhaupt noch durchblickst. Also das heißt, du hast da viel, viel einfacher. Das heißt, wenn du dir keinen Druck machst, zwingst du dich gar nicht in Geschäfte hinein, die diese großen Jungs machen müssen. Nächster Punkt, Punkt Nummer 2, Vergleiche. Einer der Gründe, warum institutionelle Anleger solche Geschäfte machen, ist, weil sie sich permanent vergleichen. Weil sie sich permanent vergleichen, unter Jungs würde man sagen, wer hat den längsten. Aber hier geht es einfach darum, du musst dir vorstellen, da sitzt so eine Bank da. Und die sagen jetzt, mit dem machen wir keine Geschäfte. Und jetzt fragen wir mal die Aktionäre, warum macht ihr mit dem keine Geschäfte? Alle anderen Banken verdienen doch einen Haufen Geld mit dem. Warum verdienst du denn kein Geld mit dem? Das fragen vielleicht die Aktionäre, das fragen vielleicht Vorgesetzte, das fragt vielleicht ein Aufsichtsrat, das fragen vielleicht Großaktionäre. Sagen, hey, warum macht ihr dieses Geschäft nicht? Ja, das ist uns zu riskant. Ja, aber die anderen verdienen damit Milliarden. Wir wollen da auch mit dabei sein. Das heißt, die kriegen, ist auch wieder so ein bisschen Druck, ne? Aber dieses ständige Vergleichen, was macht der andere, was macht der andere, was macht der andere, zwingt die auch dazu, da mitmachen zu wollen oder zu müssen. Und auch hier wieder, ja, also es soll jetzt nicht so aussehen, dass ich die bedauern würde, bloß ich will dir nur zeigen, die haben diese Vergleiche, die machen das permanent, stehen die in diesem Vergleichsdruck, wer ist besser. Jetzt kommst du wieder ins Spiel, denn du musst dich überhaupt nicht vergleichen. Mit niemandem. Ob dein Depot besser gelaufen ist als meins oder meins besser als deins, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist doch nur dein eigenes Ergebnis, was wichtig ist. Das heißt, du musst nicht sagen, der hat aber nebenan viel mehr verdient oder der hat viel. Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch hier, der Einzige, der sich da vergleicht, bist du selbst. Du bekommst aber diesen Vergleich nicht aufgedrückt. Das heißt, also es kommt niemand zu dir und sagt, guck mal, der war aber viel, viel besser. Das machst nur du dir selber. Und wenn du das mal weglässt, wenn du sagst, es ist mir nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als der DAX in diesem einen Jahr, weil es ist ohnehin immer nur eine Momentaufnahme. Es ist nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als der Index. Es ist nicht wichtig, ob ich besser oder schlechter war als mein Kumpel, mit dem ich auch immer mal über Börse spreche. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst einfach nur deinem Plan folgen. Und wenn das ein guter Plan ist, dann wirst du langfristig Geld verdienen an der Börse. Und wenn es ein sehr guter Plan ist, dann wirst du langfristig sehr viel Geld verdienen an der Börse. Und Vergleiche, überhaupt sagt man ja allgemein, Vergleiche machen immer unglücklich. An der Börse ist das natürlich auch so. Du musst dich also nicht vergleichen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte, das ist eigentlich etwas, das hast du, das haben die Institutionellen nicht. Und es ist aber gut, dass du das hast. Nämlich bei den Institutionellen gibt es eigentlich diesen Punkt, dass man sagt, okay, eigentlich tragen die keine Verantwortung. Das ist ein ganz großes Problem heutzutage in der Welt, dass viele an entscheidenden Stellen, die an entscheidenden Stellen sitzen, keine Verantwortung mehr tragen. Wir gehen mal raus aus den Finanzen und wir gehen mal in die Politik. Wenn da jemand Steuern verschwendet durch irgendein Projekt, ne, ihr kennt alle bestimmt irgendein Projekt, wo mal Steuern verschwendet wurden. Was hat das für Folgen? Außer, dass man über denjenigen vielleicht schimpft und sagt, hey, das hat er aber schlecht gemacht. Und dass vielleicht sein Bild in der Öffentlichkeit nicht mehr so das Beste ist. Aber was hat das für Folgen? Es hat für ihn überhaupt keine Folgen. Und weil es keine Folgen hat, geht er natürlich auch leichtsinnig mit dem Geld um. Es ist ja ohnehin immer einfacher, mit dem Geld fremder Leute irgendwie umzugehen. Und bei Banken, jetzt kommen wir wieder zurück ins Finanzbusiness, ist es natürlich auch so. Die tragen im Grunde genommen keine Verantwortung, beziehungsweise die Incentives sind so groß, dass es sich lohnt, auch mal verantwortungslos zu handeln. Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, wir nehmen mal unsere deutschen Großbanken her und wenn eben eine deutsche große gelbe Bank mehr Boni ausschüttet, als sie Gewinn erwirtschaftet, dann müsste doch ein Aufschrei durch die Reihen der Aktionäre gehen, unter anderem des Staates. Und dann müssen wir sagen, wie könnt ihr euch denn mehr Boni zahlen, wenn ihr offensichtlich euren Job nicht gut macht? Es gibt aber keinen Aufschrei. So, und aus dem Grunde lohnt sich so zu handeln. Du kannst verantwortungslos handeln, weil es spielt keine Rolle. Nehmen wir einen Hedgefondsmanager. Wenn der sehr, sehr aggressiv handelt und sein aggressives Handeln wird belohnt, dann bekommt er eine Vergütung, die für ihn, für seine Kinder, für seine Enkel, für die nächsten Generationen überdurchschnittlich ist. Das heißt, der kann Millionen verdienen, aber Millionen, was völlig okay ist. Aber wenn er eben verliert, wenn er das Geld seiner Anleger vernichtet, was passiert dann mit ihm? Der wird im schlimmsten Fall entlassen. Okay, ne? Das heißt also, ist er erfolgreich? Profitiert er überdurchschnittlich am Erfolg? Ist er nicht erfolgreich? Hat es für ihn keine negativen Folgen? So, und das ist jetzt der Punkt, der bei dir anders ist. Du trägst Verantwortung. Du trägst Verantwortung für dein eigenes Geld. Du trägst Verantwortung für deine Familie, für dein Umfeld, für die Menschen, die von dir vielleicht auch wirtschaftlich abhängig sind. Und deswegen wirst du anders handeln. Das heißt, du wirst überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Solltest du zumindest. Ne? Also das ist das, was ich an erwachsene Menschen von Erwartungshaltung habe, dass sie sagen, sie handeln verantwortungsvoll. Das kann man vielleicht jetzt als Nachteil betrachten, aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es optimal, weil damit werden solche Geschäfte von dir privat niemals eingegangen werden. Also du könntest kein Geschäft machen, wo du sagst, also ich hoffe nicht, dass du mit jemandem Geschäfte machen würdest mit einem verurteilten Betrüger. Warum? Weil du einfach sagst, wenn das schief geht, oh, da hat meine Familie aber ganz schön darunter zu leiden, wenn ich jetzt die Kohle verzocke. Also für dich hat das Folgen. Gott sei Dank hat es Folgen, weil du lässt halt damit diese Geschäfte weg. Und früher war ja alles besser. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber was besser war, dass zum Beispiel Banken haftende Partner hatten. Wenn diese haftenden Partner sich verzockt haben, dann war auch deren Vermögen weg. So wie es heute noch in vielen Unternehmen ist. Ne? Also so, wenn ich jetzt hier alles verzocke, ja, dann verlieren nicht nur meine Angestellten ihre Arbeit, sondern ich verliere mein ganzes Vermögen. So, und aus dem Grunde werde ich nicht zocken. Also werde ich keine blödsinnigen Dinge tun mit dem Geld der Firma hier, sondern ich habe ja eine Verantwortung für mich, meine Familie, mein Umfeld, für meine Mitarbeiter. Und deswegen zocke ich halt nicht. Ne? Warum? Weil wenn ich es tun würde, würde es direkt auf mich durchschlagen. Wäre ich hier nur ein angestellter Manager und würde da irgendwas verzocken, dann könnte ich sagen, mir wurscht, gehe ich raus, gehe ich woanders hin. Und je höher du in der Position bist, umso geringer ist die Fallhöhe. Weil habt ihr schon mal erlebt, dass da irgendjemand, egal was er da jetzt von einer verrückten Aktion gemacht hat, so ein DAX-Vorstand, der irgendwie vielleicht einen amerikanischen Chemiekonzern zum völlig irrsinnigen Preis übernimmt, damit die Hälfte seines Unternehmenswertes vernichtet, die Hälfte des Unternehmenswertes für die Aktionäre vernichtet, dass der in irgendeine Verantwortung genommen wird? Habt ihr schon mal gehört, dass einer von den großen Jungs, die da irgendwie im Dieselskandal dabei waren, dass der irgendwie verurteilt wurde? Wird auch nicht passieren. Das heißt, die Fallhöhe da oben ist sehr, sehr gering. Kann man jetzt darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist? Es ist einfach ein Fakt. Dadurch, dass du es aber nicht machen kannst, handelst du viel, viel bewusster als die Profis und wirst deswegen diese extremen Fehler vermeiden. Du wirst andere machen, aber nicht diese Fehler. Und deswegen nochmal die drei Punkte zusammengefasst. Du hast keinen Druck. Der Einzige, der dir Druck macht, das bist du selbst. Zweiter Punkt, du musst dich nicht vergleichen. Hör also auf damit, dein Ergebnis mit anderen zu vergleichen, sondern versuch einfach immer nur besser zu werden. Versuch dein Ergebnis einfach immer nur zu verbessern. Es ist vollkommen egal, was andere machen. Das ist dein Geld, das ist dein Konto und nur du musst das machen. Und das Dritte ist, du hast Verantwortung. Also halte dich da auch daran an diese Verantwortung. Wenn du diese drei Punkte beachtest, dann kannst du ganz, ganz locker die Profis schlagen und du wirst auch die Profis schlagen. Und ich werde euch irgendwann mal demnächst mal noch ein Foto, nicht ein Foto, aber ein Video machen, wo wir darüber sprechen, was eigentlich institutionelle Anleger für Ergebnisse erzielen, gerade die Hochgelobten. Ne? Da wirst du feststellen, das ist bei weitem nicht so toll, wie das immer viele denken. Das war's für heute. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deinem erfolgreichen Handel. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Partner dazu, der mir hilft, diesen Druck, den ich mir selber mache, wegzubringen, dieses ewige Vergleichen, was ich mache, wegzubringen, der mir zeigt, wie ich verantwortungsvoll für mich, für meine Familie, für mein Umfeld handeln kann, wie ich mein Vermögen schützen kann, trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Du siehst das hier eingeblendet, www.jensraube.de/termin. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem
absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin, und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.